Ja, schönen guten Morgen, liebes Christusforum, liebe Gäste und auch liebe Podcast-Hörer. Das ist auch immer wichtig. Es gibt ja Leute, die nachträglich diese Predigten mitverfolgen, dann auch übers Internet. Auch ihr herzlich willkommen. Es wurde schon gesagt, wir haben eine Predigtreihe, die aktuell läuft. Und da geht es um Missverständnisse, um ja, Irrtümer, die doch relativ weit verbreitet sind, was Christen so alles glauben, wofür Christen so alles stehen könnten eventuell. Und ich habe heute ein solches Thema auch. Und das wurde schon gesagt, es geht um dieses Vorurteil. Ihr Christen wollt uns doch eigentlich nur bekehren. Alles, was ihr wollt, ist, dass wir uns bekehren. So, als würden wir dann den Glauben aufschwatzen wollen, als wollten wir irgendwie nur zum Glauben aufrufen und könnten überhaupt nichts anderes. Das ist ein ziemlich heißes Eisen, heißer als ich gedacht hatte ursprünglich, als ich auf dieses Thema kam. Das haben mir nämlich Reaktionen deutlich gemacht, als ich so ein paar Leuten im Vorfeld erzählt habe, was mein Thema sein wird. Das waren also Christen, denen ich das erzählt habe. Die haben gesagt, genau, so ist es doch. Was willst du dazu sagen? Klar wollen wir nur Leute bekehren. Wieso also Irrtum? Da habe ich gedacht, oh, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden. Es ist ja was Wahres dran, aber ist es wirklich so plump? Und ich habe mich selber mal erinnert an Situationen, wo ich den Eindruck hatte, dass ich Leute gegenüber habe, die mich nur bekehren wollten. Das war auch nicht so angenehm, wenn ich daran denke. Das war jemand, der also von meinem Glauben nichts wissen wollte auch und mich von einem anderen Glauben überzeugen wollte und auch nur darüber redete. Ich kam da nicht zu Wort, ich konnte überhaupt nicht sagen, was mir wichtig ist, immer ein Reden nach dem anderen. Ich hatte so richtig den Eindruck, ich werde jetzt zum Objekt seines missionarischen Eifers degradiert. Ansonsten bin ich überhaupt nicht interessant als Person. Und das war nicht schön. Es wäre nicht angenehm, wenn wir Christen auch so wahrgenommen werden würden. Und deswegen ist es wahrscheinlich wirklich gut, wenn wir uns zusammen auch als Christen, die ja viele sind, wie wir hier sind, nochmal Gedanken darüber machen, was hat es denn mit Bekehrung im biblischen Sinne auf sich? Wirklich mal sauber hinzugucken, was ist darüber gesagt, wie funktioniert das? Und das möchte ich gerne heute mit euch zusammen tun. Zunächst mal eins. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass du mit Christen zu tun gehabt hast, mit einem Einzelnen, meistens Einzelne, die wirklich auch diesen missionarischen Eifer haben und wo du gedacht hast, oh, lass mich einfach mal in Ruhe. Komm, können wir nicht einfach mal über das Wetter reden? Können wir nicht irgendwie mal was anderes? So Leute, die man da versucht zu meiden, wo man dann vielleicht lieber im Bus später fährt, statt mit dieser Person zusammen oder so. Falls du sowas auch schon erlebt hast und es unangenehm war, lass mich zumindest ein, zwei Worte dazu sagen. Es ist, glaube ich, nicht optimal so dann gelaufen, aber zumindest zum Verständnis, warum sowas so läuft manchmal und warum manch ein Christ vielleicht auch tatsächlich mal über das Ziel hinausschießt. Es ist ja so, dass für uns unser Glaube jetzt nicht nur so irgendwie eine nette Beigabe ist, sondern wir nehmen unseren Glauben als Christen sehr ernst. Das ist für uns absolut heilsentscheidend. Das ist nicht eine Frage, ob du jetzt den richtigen Fußballverein magst oder den falschen leider. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir glauben als Christen, dass derjenige, der Jesus Christus nicht kennt und nicht glaubt, dass der verloren geht. Und nur wer Christus glaubt und folgt, wird gerettet werden. Also die Frage nach Bekehrung ist aus unserer Sicht eine Frage nach Leben oder Tod, nach Himmel oder Hölle. Das lehrt die Bibel auch so. Und das macht uns natürlich viele Schmerzen, gerade dann, wenn Leute, die wir sehr lieb haben, Leute, die uns am Herzen sind, wenn sie an der Stelle nicht Jesus kennen und lieben, ihm nicht glauben und vertrauen, dann tut uns das als Christen echt weh. Die Vorstellung, ein Familienmitglied, ein Freund könnte an der Stelle scheitern, könnte nicht zu Jesus finden, das macht uns Schmerzen. Und das ist für manch einen bestimmte, eine heiße Motivation auch, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig von seinem Glauben zu reden. Und das ist der Grund, warum manch einer vielleicht auch übers Ziel hinausschießt. Der Gedanke, ein Mensch, den ich liebe, sollte verloren gehen, das ist für uns Christen ein Horror. Insofern, wenn es auch manchmal nervt, wenn du das auch schon erlebt hast, sieh es mal wenigstens positiv. Da will dich niemand ärgern, sondern da ist jemand wirklich in Sorge und in Liebe um dich unterwegs. So viel vielleicht mal so zum ersten Gedanken, zum ersten Einstieg. Ja, manchmal geht es übers Ziel hinaus, es ist aber in der Regel gut gemeint. Gut, vielleicht noch, bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, ein, zwei Gedanken dazu. Ich rede hier so locker von Bekehrung. Auch im Thema steht was von Bekehrung, dieses Wort. Lass uns kurz mal noch drüber nachdenken, was ist das überhaupt? Was ist damit überhaupt gemeint, bevor das jetzt so als Grundwissen und Basis vorausgesetzt ist? Ich habe mal, also man kann ganz viel darüber lesen, über die ganze Bibel, über das Alte wie über das Neue Testament wird viel zu dem Thema gesagt, wie Menschen Christus nahe kommen oder Gott nahe kommen im Alten Testament, was es bedeutet, wenn sie sich zu ihm hinwenden. Das wird in ganz vielen Bildern, in vielen Beispielen, auch in ganz verschiedenen Worten wird uns das erklärt. Und ich habe mal versucht, so den Kern des Ganzen irgendwo zusammenzufassen. Ich bin auf drei grundsätzliche Dinge gekommen, die so als Extrakt des Ganzen auf jeden Fall dazugehören, wenn ein Mensch sich bekehrt. Und das erste ist, es hat was auf jeden Fall mit Sündenerkenntnis zu tun. So, damit meine ich nicht das große, schlechte Gewissen, was manchmal anspringt, wenn man moralisch völlig daneben gelegen hat, sondern Sündenerkenntnis ist die tiefe Einsicht, dass ich mit meinem Leben nicht vor Gott bestehen kann. Nicht das Böse, was ich mache, reicht vor Gott aus, sowieso nicht. Auch nicht das Gute, was ich mache, reicht vor Gott aus. Ich stehe einfach so oder so als Sünder vor ihm. Das ist Sündenerkenntnis, Schulderkenntnis. Und es gibt auch nur einen Ausweg dafür. Das ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, mich aus dieser Lage befreien kann. Das ist der einzige Ausweg aus der Sünde, aus der Schuld vor Gott. Das gehört dazu, dass du dir darüber klar wirst, sonst gibt es überhaupt keinen Grund, Christ zu werden. Das Zweite, was dazu gehört, ist auf jeden Fall auch Umkehr und Buße. Allein die Erkenntnis, ich bin Sünder, ich kann vor Gott nicht bestehen, ja, das bringt mich alleine auch noch nicht weiter. Ich könnte ja auch sagen, ist mir egal, ich lebe als Rebell vor Gott. Ist mir doch wurscht, was der Opa da im Himmel will. Buße und Umkehr bedeutet, dass ich vor Gott meine Waffen strecke, dass ich Gottes Urteil über mich akzeptiere und sage, ja Gott, du sagst, ich kann vor dir nicht bestehen und ich nehme das an. Ja, du hast recht, wenn du dein Urteil über mich fällst, was auch immer du sagst, du hast recht. Ich akzeptiere das und ich bin bereit, alle Konsequenzen daraus zu ziehen. Das ist Umkehr, das ist Buße ihrem Wesen nach. Also Schulderkenntnis, Buße, Umkehr. Und das Dritte, was ich auf jeden Fall denke, was dazugehört, wenn jemand sich bekehrt, das ist die Hinwendung zu Jesus. Lebensveränderung heißt das. Ich empfange die Gnade Gottes. Ich empfange Vergebung für meine Schuld. Damit sind die grundsätzlichen Fragen meines Lebens geklärt. Ich werde zum Kind Gottes. Und das heißt aber auch, Hinwendung zu Jesus heißt auch Abwendung, Abkehr vom Alten. Das heißt auch, wenn ich jetzt sein Kind bin, wenn ich jetzt ihm gehöre, dann breche ich auch mit den Dingen, die ich vorher gemacht habe, die ihm nicht gefallen hat, breche auch mit meiner Schuld und meiner Sünde. Wenn sie auch noch so lustig und noch so schön war, ich gebe das auf um Jesu Willen, um Gottes Willen, der jetzt mein Vater geworden ist. Ich passe mich dem an, was ihm gefällt, was ihm entspricht und was ihm würdig ist. Das wird niemals im vollen Umfang klappen. Aber der Heilige Geist wird dabei helfen. Also Bekehrung meine ich wirklich eine richtige Umkehr, ein lebensveränderndes Ereignis, bestehend aus Sündenerkenntnis, aus Schuld, also Anerkennung der Schuld, aus Buße und aus Hinwendung zu Jesus. So auf die Schnelle mal definiert. Wie ihr merkt, etwas sehr Weitgehendes, etwas Tiefgreifendes. Wer sich bekehrt, der wird dadurch sein Leben auf den Kopf gestellt wissen. Und das will gut überlegt sein. Niemand sollte einfach mal so aus einer Laune heraus, weil ein Prediger gut war, weil eine Gemeinde schön war oder so, sich aus einer Laune heraus bekehren. Wer sich bekehrt, muss wissen, das hat seinen Preis, den es ohne Zweifel wert ist, aber es hat seinen Preis. So, und jetzt vielleicht zu einem Knackpunkt meiner Gedanken. Diese Frage, ja, wie ist das von der Formulierung auch, ihr wollt uns nur bekehren. Wie ist denn das? Ist es nun wahr oder ist es nicht wahr, dass Christen alle anderen nur bekehren wollen? Wo liegt denn das Problem, wo liegt das Provokante in diesem Satz, ihr wollt uns nur bekehren? Aus meiner Sicht liegt es nicht in dem Teil, ihr wollt uns nur bekehren. Aus meiner Sicht liegt das Problem darin, dass ich glaube, hey, wir können es gar nicht. Wenn wir ehrlich sind, wir können gar nicht das so ohne weiteres machen. Wir haben Bekehrung nicht in der Hand. Wenn es ums Wollen geht, muss ich sagen, ja, stimmt eigentlich. Wollen würde ich das. Auch unser Herr will das. Über Gott wird gesagt, Paulus der Apostel sagt das im Brief, den er an die, Timotheus schreibt, im 1. Timotheus sagt er, dass Gott will, dass, wörtlich jetzt Zitat, alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, wenn es ums Wollen geht, da bin ich doch der gleichen Meinung wie mein Herr. Ja, das will ich, dass jeder Mensch gerettet wird, dass jeder Mensch sich bekehrt. Insofern verstehe ich auch die Reaktion, wenn mir Christen sagen, natürlich wollen wir alle nur bekehren. Ja, vom Wollen her ja. Aber ich glaube, wenn wir im Lichte hinschauen, wir können es gar nicht. Wer denkt, er kann Leute bekehren, der irrt, und ich denke, der irrt nicht nur ein wenig, sondern fatal. Nur Gott kann Menschen bekehren. Und er tut das, wann er will und bei wem er will. Das ist ziemlich steil, jedenfalls für manch einen, auch für mich. Wenn ich vor 10 Jahren hier gestanden hätte, hätte ich jetzt protestiert. Aber ich bin davon überzeugt, dass es wahr ist, und ich möchte es gerne mit einigen Bibelstellen auch belegen. Ich habe eine Präsentation gehabt, da hat mich meine Frau heute Morgen sehr bestimmt drauf angesprochen, das ist Urheberrechtsverletzung, deswegen kann ich das von mir aus nicht jetzt an die Wand werfen, aber Christian, du guckst schon sehr souverän da oben, wirst das können, ansonsten bitte ich euch einfach, wenn ich die Stellen vorlese, auch einfach gut und sauber zuzuhören. Also, wir können keine Menschen bekehren, nur Gott kann es. Und da habe ich eine erste Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 44. Da spricht Jesus: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Das ist eigentlich total deutlich, was da steht. Gott, also Gott ist hier der Vater, der gemeint ist, muss einen Menschen ziehen. Ohne die Initiative, ohne das Wirken Gottes, und das ist hier sehr massiv, das ist nicht irgendwie antippen oder irgendwas, es ist ziehen. Ich habe mir das vorgestellt, wie Tau ziehen, wie ein Seil ziehen. Wen Gott nicht zieht, der kann nicht zu Jesus kommen. Eine weitere Stelle dazu steht im 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 3. Hier schreibt der Apostel Paulus, 1. Korinther 12, Vers 3, darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Ist wieder das Gleiche, ne? Hier ist es wieder, den ersten Teil lassen wir kurz beiseite, aber der zweite Teil, Jesus Herr nennen, also das hat ja auch praktische Folgen, wenn ich Jesus Herr nenne, dass ich mich ihm anvertraue, dass ich ihm glaube. Und das kann ich laut dem, was der Apostel hier sagt, nur tun, wenn ich den Geist Gottes, den Heiligen Geist habe. Hier macht es nicht der Vater selber, der zieht, sondern sein Geist. Aber die beiden, der Vater, der Sohn auch und auch der Geist sind eins. Und es ist wieder die Initiative Gottes, die einen Menschen zieht oder berühren muss, irgendwie aktivieren muss, bevor jemand zum Glauben an Jesus durchdringen kann. Und dann noch eine dritte Stelle, die ist etwas länger und vielleicht auch auf den ersten Blick etwas kurioser, aber auch interessant, zumal sie auch ein Beleg aus dem Alten Testament ist. Wir lesen dann noch mal was in Hiob, Hiob 33. Und ich fange mal an von Vers 14. Hiob 33 ab 14, sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Also hier ist ein bisschen anders. Hier merkt man, wir sind hier nicht im Neuen Testament unterwegs. Hier geht es auch nicht darum, die Hinwendung zu Jesus. Aber hier geht es auch darum, dass Gott wieder jemanden warnt. Und zwar, damit dieserjenige, der von Gott gewarnt wird, sein Leben ändert, um ja, dem Bösen, den Fallen des Lebens, dem Tod letztlich zu entkommen. Das ist, wie gesagt, noch alttestamentlich. Das könnte das Neue Testament noch ergänzen um die ein oder andere Info. Aber vom Gedanken ist es wieder das Gleiche. Gott spricht und nur weil Gott spricht, kann der Mensch hier umkehren. Das Interessante dabei ist, dass wir hier sogar eine Zahl dabei haben. Spricht einmal oder zweimal steht da. Könnte man fragen, ob das heute immer noch so ist oder ob das vor dem Hintergrund damals eines sehr alten Buches so ist. Aber zumindest sollte man es ernst nehmen, den Gedanken, wenn Gott Menschen anspricht, wenn Gott die Tür zur Bekehrung sozusagen aufstößt, dann ist es sehr gut möglich, dass er das nicht ständig macht. Das sind auf jeden Fall kostbare und möglicherweise sehr seltene Momente, dass ein Mensch überhaupt bereit ist zu sagen, ich kapituliere vor meinem Herrn, ich bin bereit umzukehren, ich bin bereit, Jesus mein ganzes Leben hinzulegen. Also wenn man das hier ernst nimmt, dann muss man schon vorsichtig davon ausgehen, dass das nicht jeder Mensch zu jeder Zeit so machen kann, sondern dass es ganz wertvolle Momente im Leben sind. Vielleicht, wenn der Tod von einem anderen, von einem geliebten Menschen eintritt, vielleicht bei Krankheit, möglicherweise im Leid, aber auch in anderen Situationen, das gibt Gott. So, das war mir wichtig, das auch biblisch ein bisschen festzumachen, zu zeigen, wir können gar niemanden bekehren. Wir brauchen uns nicht einzubilden, wir hätten das als Christen in der Hand, so sehr wir es vielleicht auch wollen. Jetzt hatte ich eben schon mal angedeutet, dass ich vor 10 Jahren das hier alles so anders gesehen hätte und mich nachher beschwert hätte bei dem Prediger, wenn der das so gesagt hätte, wie ich es heute sage. Tatsächlich ist es so, dass ich lange Zeit meines Lebens auch als Christ und auch als Pastor, der ich damals gewesen bin, vielleicht nicht systematisch, aber doch praktisch geglaubt habe, doch wir können das. Wir können Leute bekehren. Wir können dafür sorgen, dass Menschen zu Jesus finden. Wir können das machen, dass Leute in Gemeinden kommen und wir haben das in der Hand, dass Gemeinden wachsen. Ich hätte gesagt, okay, bei manchen ist das sehr einfach. Ich hätte auch gesagt, andere sind harte Nüsse zu knacken. Ich hätte vielleicht nicht behauptet, dass ich das bei jedem schaffe. Aber dass es grundsätzlich möglich ist, hatte ich angenommen. Und das hat mir ziemlichen Stress gemacht, muss ich sagen, als Gemeindepastor. Denn meine Gemeinden wuchsen nicht. Das kam bei mir äußerst selten vor, dass jemand zum Glauben gefunden hat in den Gemeinden, wo ich Pastor gewesen bin. Und dann fängt das natürlich an mir zu nagen. Mache ich da was falsch? Was machen denn die anderen, mit denen ich mich dann auch noch immer vergleichen kann und muss zu den Konferenzen und so? Was machen denn die richtig? Bin ich nicht professionell genug? Habe ich es nicht drauf? Habe ich geschlafen während der Ausbildung? Dann geht's weiter. Mensch, ich werde gut bezahlt für das, was ich hier mache. Wäre ich nicht ein paar Bekehrungen pro Jahr schuldig, wenn das in meiner Hand liegt? Das fängt an einem zu nagen und so war es auch bei mir. Ich bin froh, dass ich das heute anders sehen kann von der Bibel her, weiß, dass diese Gedanken Quatsch sind. Fragt mal oder lest mal bei dem großen Propheten Jeremia nach, wie viele Leute sich auf seine Predigten hin bekehrt haben. Das war dann am Ende auch niemand mehr und es war trotzdem gut und richtig und Gott gewollt, was Jeremia getan hat. Wie gesagt, ich bin froh darüber. Aber ich will trotzdem noch mal weiterdenken, denn es gibt ja durchaus Gemeinden, bei mir hat sich kaum jemand bekehrt, aber es gibt diese Gemeinden, wo ja ständig Leute hinzukommen. Es gibt ja diese Gemeinden, die geradezu explodieren und die wachsen und die neue Gemeinden wiederum gründen. Und gerade im freikirchlichen Bereich ist es ja nicht unüblich. Vielleicht kennt ihr die Gemeinden, deren Gottesdienste kann man ja bei YouTube sehen und man hört davon und man liest davon in den Zeitschriften, dass immer wieder Gemeinden auffallen, die wirklich ja entstehen und großartig wachsen. Und ich will doch ein, zwei kritische Gedanken darüber loswerden. Damit meine ich jetzt nicht einzelne Pastoren oder Prediger, damit meine ich nicht einzelne Gemeinden, nicht einzelne Gemeindebunde. Ich habe da keinen konkret vor Augen, den ich jetzt hier irgendwie fertig machen möchte. Es sind nur allgemeine Bedenken. Mein Verdacht ist, wenn wir als Christen doch manchmal dazu neigen, zu glauben, wir können Gott ins Handwerk zu pfuschen und seine Aufgaben zu machen, wenn wir meinen, wir hätten Bekehrungen selber in der Hand, dass dann merkwürdige Dinge dabei rauskommen. Im besten Fall gar nichts und Frust, wie bei mir. Aber was ist, wenn wirklich die Leute kommen? Was ist, wenn wirklich die Gemeinden aus allen Nähten platzen? Ich freue mich, wenn Gemeinde wächst, keine Frage. Ich freue mich über jeden, der ins Reich Gottes hinzukommt. Aber ich bin doch auch davon überzeugt, dass es nicht möglich ist, zwar Menschen wirklich zu einer biblischen Umkehr und einer biblischen Bekehrung zu bringen, aber ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, Gemeinden wachsen zu lassen, auch mit menschlichen Mitteln. Was ist, wenn die Leute bleiben, wegen der schönen und wertschätzenden Atmosphäre, die es gibt? Was ist, wenn die Leute bleiben, wegen der professionellen und auch sehr emotional mitnehmenden Musik? Was ist, wenn sie bleiben, weil es nachher Kaffee und Kuchen gibt mit netten Menschen, die sich kümmern und die hören und die sich interessieren? Was ist, wenn sie vielleicht sogar bleiben wegen der Botschaften und der Predigten, die dort genannt werden oder gesagt werden, weil sie wohltuend und erbaulich und bestätigend sind? Wenn solche Menschen dann häufiger kommen, wenn sie vielleicht noch anfangen, auch das ein oder andere christliche Vokabular zu übernehmen, dann noch Mitglied werden wollen, dann ist meine Befürchtung, dass sie sehr schnell als Neubekehrte gefeiert werden, dass man sich auf die Schultern klopft, das Konzept rühmt und zufrieden ist. Aber ich frage mich dann, sind das wirklich Leute, die eine Buße und eine Umkehr im biblischen Sinne erfahren haben? Deswegen haben wir uns extra Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet. Was werden diese Neubekehrten machen, wenn ihre Gemeinde ihnen dann doch nicht mehr das alles bieten kann, was sie bis dato so daran geschätzt haben? Was werden diese Neubekehrten in Anführungszeichen immer machen, wenn ihnen der Glaube doch mal persönliche Nachteile und auch Opfer abverlangt? Was, wenn wirklich deutlich wird, Bekehrung hat ihren Preis? Ich fürchte, wir werden das ein oder andere Drama erleben. Ich fürchte, wir werden hierzulande, und ich sage das nicht gern und ich habe keine Schadenfreude, wirklich nicht. Im Gegenteil, es tut mir leid und es tut mir weh, aber ich fürchte, wir werden noch hier und da bitter erfahren und beobachten müssen, was es mit sich bringt, wenn wir Gott ins Handwerk pfuschen und selber Bekehrungen machen wollen, was wir eigentlich nicht können. Soweit das Kritische. Lasst uns jetzt aber darauf schauen, in einem zweiten, ja, vielleicht längeren Teil, darauf sehen, was denn der biblische Weg von Bekehrung ist, wie das funktioniert, was Bekehrung wirklich bedeutet. Und auch hier habe ich wieder einige Bibelworte. Einer am Anfang, ein Bibeltext aus, ich sage schon mal die Stelle, 1. Petrus 4, 1 bis 5. Und das ist ein Text, der mich wirklich sehr beeindruckt, wo ich sage, ja, das ist so. Und wo ich denke, der könnte auch tatsächlich noch mehr Beachtung finden. Also 1. Petrus 4, 1 bis 5. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Jetzt kommt's. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten. So, ist einiges an Aspekten ist sehr dicht, aber da steht doch, dass Petrus denen, an die er schreibt, sagt, Leute, ihr habt früher auch selber so gelebt, wie die Welt lebt. Ihr habt alles mitgemacht, was es dort so gibt, nennt ein paar Sachen, von Feiereien, von Exzessen, von auch Unzucht, die da genannt werden, habt ihr früher alle gemacht, sagt er. Jetzt seid ihr umgekehrt davon, weil ihr Christus kennengelernt habt. Das ist die Bekehrung. Ich sprach da bereits drüber. Und dann sagt er, und ihr habt aufgehört damit. Das ist hier, das war das dritte Stichwort, Hinwendung zu Jesus. Und das haben die Leute bemerkt. Klar, die Leute, mit denen ihr früher zusammengesessen habt, mit denen ihr alberne Witze gerissen habt, mit denen ihr gesoffen habt, mit denen ihr, wer weiß, was gemacht habt. Die merken, ihr seid auf einmal nicht mehr da. Und das finden die merkwürdig, das befremdet die. Und deswegen, weil sie es befremdet und weil sie es nicht verstehen, deswegen lästern sie, reagieren da ja erstmal negativ drauf. Ich finde, das ist ein total starker Text, weil der sagt, wenn wir konsequent umkehren, wenn wir konsequent mit der Welt brechen und uns Jesus zuwenden, dann wird das unserer Umwelt auffallen. Je klarer und je deutlicher du mit der Welt und der Sünde brichst, desto mehr wirst du auffallen. Und das bedeutet, eine Gemeinde, die klar steht, eine Gemeinde, die wirklich Jesus nachfolgt und nicht nur so ein bisschen Blabla in Lehre vertritt, sondern wirklich klar mit ihrem Leben dahinter steht, diese Gemeinde an sich ist schon, ob sie evangelistisch nach draußen geht, ob sie da großartig drüber redet oder nicht, ist an sich schon ein Ausrufezeichen. Ist an sich im Grunde genommen ja auch schon eine Provokation für die Welt, hinterfragt allein durch ihre Anwesenheit schon ja diese Welt. Das ist der Grund, das erleben wir auch, warum über Gemeinde und über Kirche und über alles, was mit Gott zu tun hat und wo Menschen glauben, gelacht und gelästert wird. Vielleicht hast du dieses Befremden auch schon mal mitbekommen, so möglicherweise in abgemilderter Form. Vielleicht hast du schon mal einem Handwerker erklärt, warum du auch für eine Kleinigkeit die Rechnung haben willst, weil du ein Christ bist, der das korrekt abwickeln will. Vielleicht hast du schon mal einem Kommilitonen erzählt, warum du dich beim Sex auf eine Person beschränkst und dann auch noch bis zur Hochzeit wartest und hast das Befremden erlebt, was damit einhergeht. Vielleicht musstest du schon mal erklären, warum du auf Arbeit deinen Stundenzettel seriös und sinnvoll ausfüllst und warum du auch keine Kleinigkeiten mitgehen lässt einfach und hast wieder dieses Befremden geerntet. Ich bin davon überzeugt, wo wir klar stehen, hinterfragen wir die Welt, sind wir eine Provokation für diese Welt und das äußert sich, wie gesagt, in Befremden, aber auch in Ablehnung und in diesen Lästern. Manchmal konkret ist mein Eindruck, äußert es sich auch einfach in Schweigen, dass Leute uns angucken und wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Sie schweigen einfach und sind total verunsichert. Wir müssen nicht viel tun, um aufzufallen. Wenn wir das, was wir sind und das, was wir vollzogen haben, nämlich unsere eigene Bekehrung, wenn wir sie klar leben, dann sind wir schon sehr markant und auffällig. Es kommt noch eine weitere Bibelstelle hinzu, die auch wieder im 1. Petrusbrief zu finden ist. Das ist im Kapitel 3, 1. Petrus 3, 14 und 15. Da schreibt der Apostel Folgendes. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das ist das Zweite. Wenn wir schon Zeugnis sind, wenn wir schon auffallen, weil wir konsequent unseren Glauben leben, wie gesagt, das wird Befremden hervorrufen, aber das wird auch Unverständnis hervorrufen. Manch einer, der wirklich so ein knackiger Heide, der auch gar nicht weiß, wie er das einordnen soll, der gar nicht weiß, was passiert da, was ist das für einer, ist das ein, warum macht er das? Ist es, glaube ich, auch nötig und sinnvoll und eine gute Ergänzung, die Petrus hier bringt, dass es manchmal auch nötig ist, Rechenschaft zu geben, bereit zu sein, also Rechenschaft klingt so, so ein bisschen altes Wort vielleicht auch hier, einfach zu erklären, bereit sein, wenn es wirklich dazu kommt, zu erklären, warum mache ich das, darzulegen, warum ich anders lebe. meine, wir können das Leuten, die wirklich keine Ahnung haben, und davon ist unsere Umgebung wahrscheinlich voll von Leuten, die keine Ahnung vom Evangelium haben, von dem guten Willen Gottes. Wir können denen nicht verüben, dass sie keine Ahnung haben. Woher? Die haben nicht das Glück gehabt, in einer Gemeinde aufgewachsen zu sein vielleicht. Die haben nicht das Glück, irgendwie das von der Oma oder den Eltern beigebracht bekommen zu haben oder sonst irgendwas. Lass es uns in Sanftmut und Ehrerbietung, wie es hier steht, erklären. Lass uns sagen, die Hoffnung, die in uns ist. Lass uns sagen, dass wir Kinder Gottes sind, aus Gnade geworden, dass wir einen Vater im Himmel haben und dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, um unseren Vater zu ehren, um passende Kinder zu sein, die sich angemessen zu ihrem Vater verhalten. Also dieses Rechenschaft geben hat was zu tun mit geduldig erklären. Vielleicht ist es wirklich so, dass der eine oder andere in einer stillen Stunde, in einer stillen Minute wirklich mal dahin kommt, dass er nicht mit den anderen lästert, nicht mit den anderen Schimpf und Schande loslässt, sondern vielleicht wirklich auch mal jemand dabei ist, der ernsthaft fragt, der sagt, Mensch, ich bin auch nicht zufrieden mit dieser Welt. Ich sehe ja auch den Wahnsinn unserer Gesellschaft, hat aber keinen Ausweg dafür und sieht dann uns und muss einfach mal nachfragen, hast du wirklich ein anderes Leben? Hast du wirklich ein anderes Konzept? Dann erzähl's mir und dann sollen wir bereit sein, dann können wir erklären, dann können wir die Dinge darlegen und dann ist es gut so. Wer weiß, ob das nicht wirklich jemand ist, an dessen Herz Gott gerade arbeitet und der offen ist für das, was das Evangelium uns sagt. Ich glaube, dass es so funktioniert. Meine Erfahrung ist, dass es selten in Gruppen so ist. Also, dass man selten, Betriebsfeier, 25 Mann da, da wird man nicht nach 2 bis 5 oder 8 Bier irgendwo sich da hinstellen können und predigen und die Leute sagen, jawohl, das werden Einzelgespräche sein. Das wird am Rand sein, wo jemand sich mal aus der Deckung wagt und wo man dann mal erklären kann, Mensch, das macht meinen Glauben aus. Aber es sind gute Momente und Petrus sagt, macht das. Ihr fallt auf. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, dann erklärt das. Und alles andere ist auch Gottes Sache. Für uns gilt das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht vor den Leuten sein, dass sie eure guten Werke sehen und dem Vater im Himmel preisen. Wir machen unseren Teil, Gott macht seinen Teil. Eins, was mir noch wichtig ist, sehr wichtig auch in dem Zusammenhang, das ist, wenn Bekehrung für uns nicht machbar ist, so sehr wir die Leute auch bekehren wollen vielleicht, sondern wenn es in Gottes Händen liegt, wie bewegen wir eigentlich Gottes Hände? Im Gebet. Dann hat Bekehrung und Gebet auch viel miteinander zu tun. Ja, ich glaube, mehr als alles Reden, mehr als alles Fromme daherquatschen, ist es wichtig und wertvoll, dass wir für Leute beten, dass sie zur Umkehr kommen. So ist Bekehrung letztlich keine Frage von Aktivismus, sondern stark von Gebet. Ich habe mal so gedacht, ja, wenn man mal genau hinschaut, eigentlich gibt es 2 Möglichkeiten für Bekehrung zu beten. Ich könnte, zum Ersten könnte ich von der Person herkommen, könnte sagen, ich habe da jemanden und das tut mir so leid und das tut mir so weh, dass diese Person Jesus nicht kennt und verloren gehen wird. Hier wie am Anfang gesagt, jemand aus meiner Familie, vielleicht mein Partner, Partnerin, mein Bruder, Schwester, Mutter, wer weiß was, Freunde, das tut mir so weh. Und deswegen bete ich Gott dafür. Herr, öffne doch sein oder ihr Herz. Herr, gib ihm die Möglichkeit umzukehren. Du siehst, wie er lebt und was er tut und du siehst, wie ihn die Dinge gefangen nehmen. Hilf du ihm, das zu brechen. Hilf du ihm, durchzudringen zu dir. Und das ist, glaube ich, ganz schön mühsam. Wer das macht, der weiß, dass man jahrelang so beten kann. Wahrscheinlich auch Jahrzehnte. Vielleicht hat das was damit zu tun, was wir bei Hiob gelesen haben, dass diese Momente selten und kostbar sind. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich trotzdem, für einzelne Leute zu beten, die uns am Herzen liegen. Macht das ruhig. Man könnte es auch, das ist die zweite Idee, umdrehen und sagen, ich fange nicht bei der Person an, ich habe nicht 1 oder 2 oder 3, die sich bekehren sollen, sondern ich gehe davon aus, dass Gott grundsätzlich auch heute noch Leute anspricht und dann wäre es schön, wenn er mir zeigt, welche. Dann sage ich hier nicht, lass meinen Bruder sich bekehren, sondern sage ich, Herr, gibt es in meinem Umfeld Leute, an deren Herzen du wirken willst? Hast du Leute, denen ich mal erklären könnte, denen ich mal Zeugnis sein könnte? Dann zeig sie mir doch. Kann man auch machen. Ich könnte mir sogar jetzt rein ökonomisch gedacht vorstellen, dass das vielleicht sogar noch effektiver oder sinnvoller ist, wobei sich Dinge ja auch nicht ausschließen. Aber es ist bestimmt nicht verkehrt, so zu beten. Herr, wer ist da? Hast du Leute? Zeig mir die, denen ich was sagen darf. Lass uns zusammenarbeiten. Du machst deinen Teil, du rührst ihr Herz an. Ich gebe ihnen die Botschaft weiter. Da kann was draus werden. Das kann richtig gut sein. Es wäre ja auch ein Jammer, es wäre auch schade, wenn jemand da ist. Stellt euch vor, da ist jemand, da macht Gott jemanden im Herzen offen, macht ihn bereit, umzukehren, lässt ihn traurig werden über die eigene Situation vielleicht, macht ihn bereit für Veränderung. Und dann ist keiner da, der ihm das Evangelium erklärt. Wäre auch ein Jammer. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Lasst uns wirklich beten dafür, dass Leute umkehren, Bekehrungen erleben und zum Glauben kommen. Und lass uns generell beten, dass Gott uns die Leute zeigt, die er auf dem Schirm hat, aber auch ohne weiteres gerne für die beten, die uns am Herzen liegen. Beides ist gut und beides ist richtig und wichtig. Ja, jetzt bin damit eigentlich schon am Schluss oder zumindest auf der Zielgerade angekommen, möchte aber noch ein Beispiel erzählen, was tatsächlich passiert ist. Das Lebensbild in aller Kürze von einem Mann, den ich wirklich auch kennengelernt habe und der sich bekehrt hat. Und da taucht so viel von dem wieder auf, worüber wir jetzt nachgedacht haben. Ich habe das versucht, mit Bibelstellen nachzuweisen, was ich sage, das auch ein Stück weit daher abzuleiten. Aber jetzt kommt mal als Unterstützung dazu eine Geschichte, so passiert, aus dem wahren Leben. Ich habe bloß den Namen geändert von der Person. Wir nennen ihn also jetzt Ulf. Ulf ist ungefähr so um 1950 herum geboren worden und ist ein typisches Kind der DDR, der damals noch jungen DDR. Und er ist ein cleverer Typ. Er studiert, ich weiß gar nicht mal genau was. Er macht dann auch Karriere in irgendeinem volkseigenen Kombinat. Und um seiner Karriere nochmal so ein bisschen Beschleunigung und Kick zu geben, tritt er dann in die Partei, in die SED ein dort. Und es wirkt auch wirklich, er kommt voran und beschleunigt seinen Werdegang erheblich. Das geht sehr schnell, dass er dann in dieser Kombination studierter Mann, Parteigenosse und so weiter, dass er schnell auch sehr angesehene Positionen bekleidet. Er zählt dann sozusagen zu den Gleicheren unter den Gleichen, diejenigen, die nicht mehr lange auf ihre Neuwagen warten müssen, diejenigen, die nicht mehr lange auf ihre Baumaterialien fürs eigene Haus warten müssen. Und es läuft auch privat bei Ulf sehr gut und rund. Er kann heiraten, eine sehr attraktive junge Dame heiratet er, um die manch ein anderer Mann im Kombinat ihn sicherlich auch beneidet haben wird. Alles läuft wie am Schnürchen. Dann aber die Krise, die Wende kommt. Und mit der Wende vergeht die DDR, die ihm das alles ermöglicht hat. Das SED-Parteibuch erweist sich jetzt eher als Fluch, was früher Segen war. Das Kombinat zerbricht, er verliert seine Arbeit. Er schafft es auch nicht, sich den neuen Gegebenheiten so direkt anzupassen. Das haben ja auch manche geschafft, gleich dann im neuen System wieder durchzustarten. Er nicht. Alles, was er vorher hatte, bricht ihm sehr schnell weg. Seine Stelle, sein Haus ist weg, sein Ansehen ist weg. Der braucht auch nicht lange warten, bis seine Frau dann ihn verlässt. Und er kommt sehr schnell sehr weit unten an und sucht Trost im Alkohol. Wie viele. Und so verbringt er viele Jahre seines Lebens nach der Wende. Bis hin zu einer denkwürdigen Nacht in seinem Leben. Es ist Winter auf jeden Fall, es hat auch geschneit und er zieht los, er ist völlig betrunken, er ist bis zur Besinnungslosigkeit betrunken, irrt, müsste man vielleicht sagen, durch die Straßen seiner Heimatstadt und irgendwann fällt er einfach um und fällt weich in einen Schneematschhaufen am Straßenrand, wo er liegen bleibt und einschläft. Eigentlich das sichere Todesurteil in seinem verschlafenen Städtchen, da stundenlang betrunken im Schnee zu liegen. Aber er hat Glück, sage ich jetzt mal so salopp, er wird bewahrt. Irgendwann komischerweise kommen eben halt doch nachts Leute, die ihn da aus dem Schnee ziehen. Er kommt ins Krankenhaus, er wird gerettet. Man sagt ihm, er war sehr nah dran am Tod. Und das rüttelt ihn irgendwie doch auf. Das ist ihm irgendwie doch nochmal, ja, das hat ihn wachgerüttelt, so kurz vor dem Tod zu stehen, damit konfrontiert zu sein. Und ihm fällt auf einmal seine Großtante ein. Also wie gesagt, er 1950 etwa geboren, seine Großtante sicherlich noch älter. Als er Kind war, war sie oft da und sie hat erzählt, dass sie in eine Gemeinde geht, eine christliche Gemeinde, und hat sehr davon geschwärmt, hat von den Leuten erzählt, die sich einander helfen und die da sind füreinander. Das fällt ihm wieder ein. Hey, das ist 50 Jahre her. Und er überlegt sich, gibt es diese Gemeinde vielleicht noch? Er weiß ja, wie die heißt, war eine FEG, darf man ja sagen, kann stolz darauf sein. Und gibt es diese Gemeinde noch? Er schaut im Telefonbuch nach, Mensch, die gibt es ja noch. Ansprechpartner gefunden. Und er ruft da an und ihm wird geholfen. Es kommt jemand, es besucht ihn jemand, er wird mitgenommen, abgeholt zur Gemeinde, wird dort aufgenommen und sehr liebevoll behandelt auch. Und es dauert nicht lange, dass er in dieser Gemeinde auch zum Glauben findet, dass er sich bekehrt, sein altes Leben Jesus anvertraut und hingibt. Er wird ein Kind Gottes. Und ich muss sagen, mich begeistert diese Geschichte. Die ist wirklich passiert. Das ist eine echte Geschichte. Mich begeistert das. Überlegt mal, was da passiert ist. Da ist ein wirklich unsympathischer und egoistischer Opportunist, der wirklich alles mitgenommen hat, egal was es kostet, der auf einmal Vertrauen findet zu einer christlichen Gemeinde, als Sozialist, als Kommunist, dem fällt eine christliche Gemeinde ein, die so halb legal, halb verfolgt irgendwo darum siechte, fällt ihm ein, er gewinnt als Sozialist Vertrauen zu diesen Christen, dort anzurufen. Hey, was hat der Herr mit seinem Herz gemacht? Überlegt mal, was für ein Wunder Gott da tut. Und dann sind diese Leute auch noch da und kümmern sich um ihn. Das ist schon eine tolle Geschichte. Und wir sehen hier wirklich die Dinge, die wir theoretisch anhand der Bibel erarbeitet haben, wie sie zumindest da auch funktioniert haben. Wie Gott wirkt, nach über ein halbes Jahrhundert hin, bewahrt Gott das in seinem Herzen und wirkt in dieser schlimmen Situation in seinem Leben, wirkt an dem Herz dieses Ulf. Und die Christen sind da, man weiß von ihnen und sie helfen ihm. Finde ich eine wunderbare Geschichte, die dort sich abgespielt hat. Und die zeigt wirklich für mich ganz klar, hey, lasst Gott Gottes Aufgaben machen. Der kümmert sich um seinen Teil und wir kümmern uns um unseren Teil und sind da, wenn Gott Menschen anrührt. Ja, zum Schluss kurzes Fazit. Wir sind von der Frage ausgegangen, ob Christen wirklich alle bekehren wollen. Fazit, ja, wollen vielleicht. Unser Herr will auch, dass alle gerettet werden, das ist in Ordnung, aber wir können es gar nicht. Nur Gott kann es. Und wo wir versuchen, Menschen mit unlauteren Mitteln zu bekehren, da werden das keine richtigen Bekehrungen, sondern da gibt es schlimmen Wildwuchs. Also Fazit, beschränken wir uns doch einfach darauf, ganz klar unseren Teil zu tun, als Zeugnis ganz klar unsere Nachfolge zu leben, bei Bedarf zu erklären, wie es dazu kommt und für die Leute zu beten. Alles andere ist Gottes Sache und er wird sie gut machen. Amen.